Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Der Skisprung-Rekord-Weltcupsieger verlässt die Schanze.
Wer wird der neue Kunz beim DFB?
Allegri oder doch Ronaldo, wer ist denn schuld an der Krise bei Juventus?
Fast 100% Impfquote und die wichtigsten Antworten zum Start der BBL.
Das sind sie, unsere heutigen Themen des Tages am Mittwoch. Das sind die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr zumindest das Zeug aus unserer Sicht zum Tagesgespräch haben. Dazu wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte, die Geburtsstunde einer Biathlon-Legende.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Wir haben eine Menge für euch vorbereitet. Der Sportinformationsdienst SID hat uns dabei unterstützt. Und lass uns einfach mal losstarten. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass wir euch heute auch wieder begrüßen können. Und wir müssen auch jemanden verabschieden. Wir verabschieden uns nämlich von Gregor Schlierenzauer, der österreichische Skispringer. Der hat gestern mit 31 Jahren seine große Karriere beendet.
Und er blickt auf eine einzigartige Karriere zurück, auf Jahre voller Erfolge. 6-mal wurde er Weltmeister, ist ja auch der Rekord-Weltcup-Sieger mit insgesamt 53 Siegen.
Das stimmt. Zur Wahrheit gehört aber auch, er ist jetzt 31. Die Weltcup-Siege, die hat er alle bis zum Alter von 24 eingetütet. Seitdem hat er keinen mehr geholt. Also ist seit 7 Jahren nicht mehr sportlich so richtig in Erscheinung getreten. Da ging es eher immer sportlich ein bisschen bergab, hatte aber auch mit gesundheitlichen Problemen viel zu tun.
Ja, blicken wir mal zurück in die Geschichte. Mit 16 war sein Stern bei der Tournee aufgegangen. 2006, 2007, da gewann er die Springen in Oberstdorf, dann in Bischofshofen und gewann danach fast am Fließband. Aber nach seinem 24. Geburtstag, da folgten eine Menge Rückschläge, mentale Probleme und dann eben auch Verletzungssorgen.
Aber er wollte es immer noch mal wieder wissen. Er hat eigentlich Gründe genug gehabt und auch Gelegenheiten genug gehabt, um zurückzutreten, aber hat er nie gemacht. 2013 zum Beispiel, als er nach seinem 6. WM-Titel und 3. Tourneeerfolg ja eigentlich ein Vollendeter war, da hätte er guten Zeitpunkt gehabt.
Ja, nächster Moment, 2016, als ihm psychische Probleme und ein Kreuzbandriss lahmlegten, oder 2018, als er sich ja ausgebrannt dann aus dem Weltcup zurückgezogen hat, doch er hat sich immer wieder rangekämpft.
Letztlich zwar ohne wiederkehrenden sportlichen Erfolg, aber er geht trotzdem mit erhobenem Haupt in den Skisprung-Ruhestand. Er hat ja Geschichte geschrieben und er hat Grenzen verschoben, allerdings auch Grenzen aufgezeigt bekommen. Und das will er jetzt auch in anderen Bereichen ebenfalls schaffen. Und wir wünschen ihm dazu natürlich alles, alles Gute.
Stand jetzt aktuell.
Schlierenzauer haben wir verabschiedet, aber wen werden wir denn bald als neuen U21-Coach in Nachfolge von Stefan Kunz begrüßen dürfen?
Ja, das ist die große Frage, Stand jetzt beim Deutschen Fußballbund. Da wird natürlich eifrig gesucht und das gestaltet sich nicht so einfach. Aber zum Glück ist Hansi Flick ja mit in der Findungskommission und der hatte ja schon mal eine wirklich gute Idee, als er 2016, damals noch als DFB-Sportdirektor, einen Nachfolger von Horst Rubisch suchte.
Ja, und er suchte nicht nur, er fand ihn auch, nämlich in Stefan Kunz. Und das war ja wohl wirklich ein Glücksgriff, wie man jetzt weiß. Und jetzt muss er wieder mitsuchen. Das hat Olli Bierhoff schon gesagt. Denn im DFB, da soll ja jetzt alles Hand in Hand laufen. Die U-Mannschaften und die A-Mannschaften, die sollen mehr verzahnt werden. Und vielleicht hat Hansi ja nochmal eine Idee über die sonst üblichen Verdächtigen. Wir haben ja eigentlich eine kleine Auswahl, haben wir ja.
Also da, ja klar, da gibt's ein paar, die beim DFB da schon in Amt und Würden sind. Die heißen Hannes Wolf und Christian Wörns sind bereits U-Trainer beim DFB. Ja, und Miro Klose. Einer von ihnen dürfte es wahrscheinlich werden, denn beim DFB will man bis zum 7. Oktober zum EM-Qualifikationsspiel gegen Israel den Posten besetzt haben. Aber sind das geeignete Kandidaten oder wer könnte es werden?
Ja, die meiste Erfahrung hat auf jeden Fall Hannes Wolf. Der ist aktuell zuständig für die U19, galt mal als Next Hot Thing auf dem Trainermarkt, nachdem er als Cheftrainer 2017 den VfB Stuttgart ja in die Bundesliga geführt hatte. Aber ansonsten konnte er weder beim HSV noch in Brügge und letztlich auch bei seinem Kurzintermezzo in Leverkusen nicht wirklich überzeugen. Allerdings im Nachwuchsbereich, da hat er schon einiges bewegt.
Ja, und er hat mehr Erfahrung als Christian Wörns. Der ist seit 2019 in DFB-Diensten, aktuell bei der U20, hat aber ansonsten noch nicht wirklich viel im Profibereich vorzuweisen. Ja, genauso wenig wie Miro Klose.
Der ist allerdings als Rekordtorschütze des DFB natürlich eine ganz große Nummer und hat einen viel klingenderen Namen als die anderen, aber der wird's wohl nicht machen. Zumindest hat er zuletzt immer wieder erklärt, dass er sich im Clubfußball sieht und bei der U17 der Bayern, da lief es zwar gut, aber er ist auch noch nie Cheftrainer im Profibereich gewesen. Also richtig vorzuweisen hat er trainertechnisch auch noch nichts.
Naja, klingt für mich jetzt erstmal nach Wolf oder jedenfalls nach einer internen Lösung, was ja beim DFB sehr häufig angestrebt wird. Und das waren ja bisher jetzt auch nicht die schlechtesten. Im Zweifelsfalle muss dann doch wieder Hotte Rubesch dran. Ebenso gehandelt wird Domenico Tedesco und Thorsten Frings. Dass die den Job wollen, das glaube ich natürlich gerne. Aber ob sie dafür wirklich geeignet sind, das glaube ich eher weniger.
Und egal, wer jetzt in seine Fußstapfen tritt, er wird es auf jeden Fall schwer haben. Auch nur annähernd ähnliche Erfolge zu feiern wie Stefan Kunz, das ist schon eine richtige Vorlage, die er da gegeben hat. Es gab und es gibt zwar einige überragende Talente aktuell im deutschen Fußball, Jamal Musiala oder Florian Wirtz, aber die kicken ja schon bei Bundestrainer Hansi Flick, die stehen dem Neuen dann ja nicht wirklich zur Verfügung. Und aus weniger Hochveranlagten trotzdem eine erfolgreiche Mannschaft zu formen, das kann nicht jeder, das ist dann schon ein richtiges, pass auf, Kunststück.
Recht hast du.
Top und Flop.
Unser Top des Tages heißt Antonia Niedermeyer, die 18-Jährige, die hat im Einzelzeitfahren der Juniorinnen bei der Straßenrad-WM in Flandern Bronze gewonnen und damit für die erste deutsche Medaille bei den Titelkämpfen überhaupt gesorgt. Und ja, damit ist sie jetzt auch unsere Gewinnerin des Tages.
Unser Flop des Tages ist dagegen Jan-Lennard Struff. Der war schon bei den US Open gleich in der ersten Runde ausgeschieden und musste nun auch nach der ersten Runde in Metz wieder in die Tasche packen. Er verlor gegen den Schweden Mikael Ymer glatt in zwei Sätzen.
Stand jetzt aktuell.
Lass uns bitte mal über den Tellerrand des deutschen Fußballs hinausgucken. Was ist denn da eigentlich in Italien los bei Juve?
Ja, stand jetzt nicht besonders viel. Oder man muss sagen, eine ganze Menge dicke Luft ist da gerade. Noch kein Sieg, der schlechteste Start seit 60 Jahren und Trainer Allegri schon unter Beschuss. Also man könnte auch sagen, so ein bisschen brennt bei Juve schon die Hütte.
Man könnte es jetzt auch ganz einfach ausdrücken, ohne Cristiano Ronaldo taumelt Italiens Rekordmeister Juventus Turin, so wie der aktuell bei Manchester United spielt, würde der alten Dame Juve gut zu Gesicht stehen.
Ja, aber es ist immer sehr einfach, das jetzt an einem Spieler nur aufzuhängen, obwohl im Fall von Ronaldo und Juventus, da stimmt das schon, er hat ja 29 Tore in der Vorsaison geschossen für die alte Dame, natürlich ist er da so ein Faktor, zumal Juve ja auch in den letzten Jahren nahezu komplett das ganze Spiel auf ihn ausgerichtet hat. Ronaldo hatte auf die Standards und natürlich auch auf jegliche Zuspiele eigentlich immer Erstzugriffsrecht und immer gesagt, spielt mal Ronaldo an, aber die Sturmqualität ist das ja gar nicht, woran es jetzt unbedingt hapert bei Juve. Alvaro Morata, der hat schon zwei Tore geschossen. Paulo Dybala, der hat ein Tor gemacht, zwei Vorlagen immerhin schon gegeben. Also die haben schon bewiesen, dass sie es auch offensiv ohne Ronaldo können.
Ja, aber was ist denn dann das Problem bei Juve?
Naja, ein Problem sind auf jeden Fall die vielen individuellen Patzer, das muss man schon sagen. Torwart Wojciech Szczęsny, der hat sich da ja zum Beispiel einige davon schon geleistet, ein paar Punkte dann auch gekostet zum Saisonstart gegen Udinese. Da hatte er ja erst einen Elfer zum Beispiel verursacht und dann einen Ball so leichtfertig vertändelt, dass der Gegner da einfach nur ganz locker einschieben musste. Da fing es schon an und ja, das hat sich dann auch weiter fortgesetzt. Er ist da ja nur eins von mehreren Beispielen. Generell muss man sagen, Juve fängt sowieso eigentlich in einem Spiel meist gut an, bricht dann aber ein, ist noch ohne Tor in einer zweiten Halbzeit.
Ja, da muss man ja natürlich auch mal den Trainer in die Verantwortung nehmen, denke ich. Max Allegri, der sollte nach dem Missverständnis Andrea Pirlo als Cheftrainer Juve eigentlich wieder neue Seele und eine neue Identität geben, hat er aber bisher auch noch nicht wirklich geschafft. Kein Erfolg aus 4 Ligaspielen, 2 Punkte und Tabellenrand 18. Tabellenrang 18, vergleichbar schlecht startete Juve das letzte Mal 1961-62.
Ja, und auf den guten Trainer wird jetzt auch der Druck wieder etwas größer. Er hat ja auch selber schon eingestanden, dass er vielleicht lieber mehr Verteidiger eingesetzt hätte, lieber defensiver hätte spielen sollen. Aber wir haben ja schon angesprochen, dass vor seiner Amtsübernahme eben alles auf Ronaldo ausgerichtet war. Allegri muss den jetzt erstmal da aus den Köpfen auch der Mitspieler kriegen, das Team neu strukturieren. Und es braucht natürlich dann auch ein bisschen Zeit. Aber wahrscheinlich und möglicherweise wird er die bei den erfolgsverwöhnten Bossen von Juve nicht unbedingt kriegen.
Ja, und daher liegen bei ihm offenbar auch die Nerven ziemlich blank. Intern soll er seine Spieler schon ordentlich angepfiffen haben.
Exakt, daher wäre es wahrscheinlich zur Nervenberuhigung ganz gut, wenn Juve dann am besten heute Abend gegen Spezia Calcio endlich auch mal gewinnt. Sonst droht da wahrscheinlich in Turin ein ziemlich, ziemlich stürmischer Herbst.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute, am 22. September, da feiert eine Biathlon-Legende ihren 65. Geburtstag. Und jetzt darfst du einen Zungenbrecher machen. Fritz Fischer, Fischers Fritze fischt frische Fische. So früh am Morgen. Geht aber.
Ja, allerdings, mit dem Schuss im Kaffee geht's eigentlich ganz gut. Ne?
Aber Schuss also, ist eine gute Geschichte, weil Fritz
ja,
Fischer,
allerdings.
Ne, scharfer Schütze. Und wenn der in den 70er Jahren nicht seinen Grundwehrdienst in Ruhpolding und Umgebung hätte antreten müssen, wäre seine spätere große Biathlon-Karriere vermutlich nie zustande gekommen.
Ja, das ist auch eine tolle Geschichte. Was Biathlon ist, musste man Fritz Fischer nämlich erstmal erklären. Der Niederbayer stach am zweiten Tag seines Grundwehrdienstes im Alpenvorland, du hast es gerade angesprochen, heraus, als er bei einem 5000-Meter-Lauf seinen Ausbilder quasi spielerisch abhängte.
Ja, und er hat dann gefragt, sehr beeindruckt, wie er denn trainiere, nach welchem Plan. Da hat der Rekrut Fischer dann pflicht- und wahrheitsgemäß wahrscheinlich mit der Hand an der Hosennaht geantwortet, nach gar keinem, Sir. Ach nee, das ist eine andere Armee. Ich habe nicht gedient, ja. Deshalb, ich kenne das.
Ja, ja, tue ich auch nicht von der.
Mein militärisches Wissen kommt aus Full Metal Jacket.
Okay, puh, dann hast du, boah, ja. Gut. Ja, das ist ein Extremwissen sozusagen. Also bei ihm war es wahrscheinlich nicht ganz so starr, aber dann ja, hat er, dann wurde ihm in seiner Wehrdienstzeit im Biathlon Mekka Ruhpolding, wurde aus ihm einer der erfolgreichsten, ja man muss auch sagen populärsten deutschen Skijäger. Je mehr Stress und je mehr Zuschauer, desto größer war die Freude. Das war immer sein Motto.
Ja, ein Höhepunkt seiner Karriere natürlich der Olympiasieg 1992 in Albertville mit der Staffel Fischer, damals schon 35 Jahre alt und aufgrund seines Schnauzbartes auch im Schneetreiben wirklich gut zu identifizieren, der sicherte sich da mit den Jungs. Die Goldmedaille war Schlussläufer und er erfand den mittlerweile traditionellen Zieleinlauf mit der Landesflagge. Er war der Erste.
Ja, 1993 mit 3 Olympia- und 7 WM-Medaillen sowie einem Gesamtweltcup-Sieg dekoriert, wechselte Fischer dann in den Trainerstab. Das war eine logische Folge und wurde so etwas wie der ewige Co-Trainer.
Aber in dieser Position, da hat er sein geschultes Auge hervorragend eingesetzt, wurde auch zum Impulsgeber aus dem Hintergrund, hatte seinen Anteil wirklich am Medaillenregen der deutschen Biathleten dann in den folgenden 2 Jahrzehnten.
2014 nahm Fischer seinen Abschied dann auch als Trainer, ist aber als Leiter und Namensgeber des Biathlon-Camps Fritz Fischer in Ruhpolding seinem Sport weiterhin verbunden.
Stand jetzt aktuell.
Am Donnerstagabend, da startet die BBL mit dem Duell zwischen Meister Alba und Bonn in die 56. Saison schon. Und das freut die Vereine sehr, nach über einem Jahr mit fast ausschließlich Geisterspielen dann auch endlich wieder vor Publikum.
Ja, aber natürlich unter Auflagen und nicht überall mit Vollauslastung, aber noch immerhin mit zumindest einer kleineren Menschenmenge in den Hallen. Es kehrt also auch hier wieder ein bisschen Normalität ein.
Dabei verfolgen die Vereine dann auch unterschiedliche Konzepte, manche 2G, manche 3G. 100% Zuschauerauslastung erreicht beispielsweise S. Oliver Würzburg. Andere Vereine liegen dann auch wegen regionaler Vorschriften doch deutlich drunter.
Zum Beispiel die Clubs aus Niedersachsen, die BG Göttingen zum Beispiel, darf zum Start nur etwas mehr als die Hälfte der Tickets verkaufen, aber BBL-Geschäftsführer Stefan Holz geht davon aus, dass es bald überall dann auch mehr wird.
Aber wirtschaftlich sollen die Clubs erstmal mit 50%iger Hallenauslastung planen, also das ist dann fürs Budget verkraftbar, man sollte da noch ein bisschen vorsichtig wirtschaften.
In Sachen Impfquote ist die BBL auf jeden Fall vorbildlich. Die liegt nämlich bei nahezu 100%, sagt Holz. Nur ein einziger Spieler sei Stand jetzt nicht geimpft.
Dessen Name ist natürlich nicht bekannt, aber die Namen der Titelkandidaten schon.
Ja, das dürften natürlich wieder die üblichen Verdächtigen sein. Meister Alba Berlin und Pokalsieger Bayern München haben wohl auch da jetzt wieder die besten Karten.
Ja, die machen wahrscheinlich die Titel, beide Titel wohl wieder unter sich aus. Aber auch die MHP-Riesen Ludwigsburg sollte man nicht unterschätzen. Die sind wirklich stark. Die waren ja in der letzten Saison schon stark. Immerhin Hauptrundensieger.
Die Favoriten sind alt-neu, dagegen ist die MLP Academics Heidelberg. Die sind nach 36 Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt und die konnten ja mal richtig was. Heidelberg feierte 11 deutsche Meisterschaften vor Gründung der Bundesliga. Das war 73 und 77 waren sie Meister und 77 und 78 Pokalsieger.
So sieht's aus. Und sie ersetzen Rasta Fechter, das nach 3 Jahren dann zurück in die Pro A musste. Der zweite sportliche Absteiger, die Gießen 46ers, die blieben über ein Wildcard-Verfahren ja drin in der ersten Liga.
Tut mir ein bisschen leid für Rasta Fechter, ein sehr, sehr sympathischer Club, aber vielleicht sind sie in der Pro A dann auch ein kleines bisschen besser aufgehoben, aktuell zumindest. Und auch in Sachen Personal hat sich ein bisschen was verändert. Albas Meistermacher Aito Garcia Reneses ist nicht mehr dabei. Der Erfolgscoach hat den Posten an seinen spanischen Landsmann Israel González übergeben.
Und damit gibt's in der BBL mit González, mit Diego Ocampo aus Frankfurt, Jesus Ramirez aus Braunschweig und Pedro Calles aus Hamburg zum ersten Mal 4 spanische Chefcoaches zeitgleich in der Liga.
Yeses, das kann man nur sagen. Yeses, sí. Hombre, was ist denn da los? Ist eine spanische Liga bei uns in Deutschland, ne? Naja, wir freuen uns jedenfalls auf eine spannende neue Saison. Donnerstag dann 20:30 geht's dann wieder los.
An dir ist eine Hoche verloren gegangen.
Caramba.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ganz so viele Fußballer gibt es heute. Metz empfängt PSG. Ob Messi immer noch sauer ist, dass er am Wochenende vorzeitig ausgewechselt wurde, werden wir nicht sehen können. Er ist nämlich nicht dabei, hat sich mit einer Knochenprellung krank gemeldet. Ja, Männerschnupfen kann man auch sagen. Vielleicht ist er tatsächlich immer noch sauer. Außerdem spielt Real gegen Real, also Real Madrid gegen Real Mallorca und Juventus ist in der Serie A bei Spezia zu Gast.
Und bei der Radsport WM in Flandern, da geht's heute zum Zeitfahren in der Mixstaffel und da hofft Toni Martin zusammen mit Max Walscheid, mit Nikias Arndt, mit Mieke Kröger, Lisa Klein und Lisa Brennauer auf ein allerletztes WM-Edelmetall und damit den würdigen Abschluss seiner großen Radsportkarriere. Und wegen der begrenzten Anzahl an Teams ist das gar nicht so unrealistisch.
Ja, ansonsten gibt's noch Handball, die Champions League, 2. Spieltag. Kiel empfängt Elverum aus Norwegen und am 5. Spieltag der DEL duellieren sich zum Beispiel die Straubing Tigers und die Eisbären Berlin.
Und über all das halten euch dann die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Dort gibt's ja, das wisst ihr mittlerweile, alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch. Und einschalten müsst ihr im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und ganz sicherlich dann auch wieder morgen früh ab 7.07 Uhr, ne? Dann sind wir beide wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr und ab 7.07 Uhr dann immer jeden Tag Stand jetzt. Also klickt euch mal durch unser Gesamtangebot. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Fernando César, César, César. Er war ein guter Mann. So. Ach, die spanische Träne.
Buenas noches.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.